gespannt, was Gott heute Morgen tun wird. In unseren Herzen, in unserem Leben. Und ich möchte dich herausfordern, beziehungsweise nicht herausfordern, ich möchte, dass du neu auf Jesus schaust. Und mein Thema heute, vielleicht kann das mal angeworfen werden, mein Thema ist heute, wie mein Glaube stärker wird. Wie mein Glaube stärker wird, genau. Letzte Woche haben wir eine coole Predigt gehört, eine richtig starke Predigt von Rosi. Das Thema raus aus der Angst. Und ich möchte heute weitermachen mit dem Thema, wie mein Glaube stärker wird. Und ich habe überlegt, das passt eigentlich zusammen, diese beiden Themen. Deswegen möchte ich am Anfang nochmal kurz einen kleinen Rückblick machen und das zusammenfügen. Ich habe überlegt, weißt du, Glaube und Angst sind meiner Meinung nach eigentlich Feinde. Du kannst nicht Gott glauben oder wir können nicht Gott vertrauen und gleichzeitig in Angst leben. Und Angst, sagt man ja, ist nicht immer real. Angst ist nicht immer krankhaft, sagt das Internet. Ich habe mal nachgeschaut. Die Angst vor echten Gefahren nennt man zum Beispiel Realangst. Und reale Angst ist ein Werkzeug unseres Lebens für den Menschen, um uns vor Risiken zu schützen, damit wir, wenn es wirklich brennt, loslaufen. Ne? Angst ist das Produkt eines unbewussten psychischen Prozesses, so steht es im Internet. Das heißt, es gibt echte Gefahren und dafür dürfen wir auch Angst haben oder uns fürchten. Und es gibt auch ganz viel unbegründete Angst. Unbegründete Angst, die sich in meinem Kopf, in deinem Kopf abspielt, mit der wir täglich zu tun haben. Die sich dann in unserem Unterbewusstsein aufbaut und dann denken wir wirklich, das ist wirklich so. Aber eigentlich ist diese Angst gar nicht real. Und wir haben letzte Woche schon gehört von Rosi so ein bisschen, Angst, sie lähmt uns. Angst blockiert uns und Angst lässt uns glauben oder lähmt uns zu glauben und zu vertrauen. Und wir hatten gehört, dass wenn du viel erwartest, dann wird auch viel passieren. Und wenn du wenig erwartest, wird wenig passieren. Wenn du gar nichts erwartest von Gott, passiert auch nichts. Und wir haben von den 12 Kundschaftern gehört. Die 12 Kundschafter im Alten Testament. Und wir haben gehört, 10 von denen, die Namen kennen wir gar nicht. Da müssen wir erstmal die Bibel aufschlagen, den Bibeltext anschauen, um zu verstehen, wer waren diese eigentlich. Aber 2 von denen hören wir bis heute. Und das sind Josua und Kaleb. Oder Kaleb und Josua. Und interessant ist, Josua und Kaleb, sie haben Gott vertraut. Sie haben sich daran erinnert, wie gut Gott ist. Sie haben immer wieder verstanden, wie er sie versorgt, beschützt und begleitet hat. Und sie hatten keine Angst, diese beiden. Sie vertrauten Gott. Aber die anderen 10 hatten Angst. Und sie haben Gott einfach nicht vertraut. Und die Angst ließ sie dann in ihrem Alten zurückbleiben. Sie ließ sie auf ihr tatsächliches Leben schauen. Sie haben gesagt dann, als sie zurückgekommen sind, die 12, 10 haben ja gesagt, es ist alles so schlimm und schrecklich. Und Josua und Kaleb haben gesagt, nein, wir können es mit Gottes Hilfe schaffen. Aber diese 10 haben das ganze Volk verleitet, zurückzuschauen. Wären wir doch lieber in Ägypten geblieben. Wären wir doch da geblieben, wo Gott uns, wo wir in Sklaverei gelebt haben, wo wir geknechtet worden sind. Und sie haben sich nicht mehr daran erinnert, dass sie aus Ägypten herausgeführt worden sind, dass sie die krassesten Wunder bis dahin erlebt haben, dass Gott das Meer geteilt hat. Sie haben ja heftige Sachen erlebt. Sie haben sich nicht mehr daran erinnert. Sie haben sich auch nicht daran erinnert, dass Gott sie bis zu dem Tag, Tag und Nacht in der Wüste versorgt hat. Wenn du wenig Glauben, Vertrauen hast, dann lässt du dich von deiner Vernunft, von deinem Verstand und letztendlich von deiner Angst leiten. Dann tust du Dinge, die alle tun, auch wenn sie scheinbar nicht richtig sind. Weil alles tun, tust du es dann auch. Weil was kann daran falsch sein? Aber was sagt Gott? Wieso hatten Josua und Kaleb keine Angst? Wieso handelten sie anders als alle anderen? Entgegengesetzt der 10 Kundschafter. Und warum hatten die beiden so einen festen Glauben, so eine feste Zuversicht? Gott wird uns noch jetzt retten und du kannst das gerne mal zu Hause nachlesen. Das steht im 4. Mose 13 und im 4. Mose 14. Was es bedeutet, was Gott dann mit diesem Volk getan hat. Und dass sie letztendlich gleich wieder losziehen wollten und das Land einnehmen wollten. Eine Kinderbibel beschreibt das kurz und knapp. Ich habe das mal nachgelesen und hier mir aufgeschrieben. Josua und Kaleb sagten, seid Gott nicht ungehorsam. Habt keine Angst. Er wird uns beschützen. Und dann heißt es dort, aber die Israeliten hörten einfach nicht auf Josua und Kaleb. Sie wollten sie sogar töten. Das Endresultat war, dass Gott dann diese 10 Kundschafter getötet hat. Das Endresultat war, dass sie für jeden Tag, den sie rumgereist sind, 40 Tage, diese Kundschafter, mussten sie 40 Jahre in der Wüste bleiben. Das Endresultat war, dass nur alle Leute unter 20, also alle jungen Leute und Josua und Kaleb in das verheißene Land gehen durften. Alle anderen mussten in diesen 40 Jahren in der Wüste sterben und durften das neue Land, das verheißene Land, nicht betreten. Ja, vertrauen wir Gott wirklich? Oder vertrauen wir mehr unseren Sicherheiten, unseren scheinbaren Sicherheiten? Ich weiß nicht, was du für Sicherheiten hast in deinem Leben. Vielleicht dein Bankkonto, deine Finanzen, deine Immobilien, deine Fonds, deine Aktien, keine Ahnung, was du alles machst, vielleicht deine Versicherung, vielleicht dein Arbeitsplatz, vielleicht bist du Beamter oder Beamtin und sagst, mir kann nichts passieren. Und die Frage ist, vertrauen wir der Medizin, unseren Ärzten, unseren Tabletten und was auch immer alles noch kommen mag, oder vertrauen wir wirklich Gott? Das ist die Frage. Und ob du wirklich Gott vertraust, erlebst du dann, wenn du Gott brauchst, wenn du herausgefordert wirst. Also ich bin kein Impfgegner, ja? Ich habe meinen Impfpass jetzt vergessen, wollte ich euch heute Morgen mal zeigen, aber ich bin kein Impfgegner und gegen reale Gefahren sollte man sich schützen. Und man kann sich fast gegen alles schützen auf dieser Welt. Und 2017 war ich mit meiner Familie in Kolumbien, haben wir unseren ältesten Sohn besucht. 2019 waren Rosi und ich 2 Wochen in Kamerun. Da haben wir einen Missionseinsatz von unserem Verband mitgemacht. Und 2020 war ich Anfang Januar, also vor dem ersten Lockdown, noch mit meiner Tochter in Indien. Und ich sage dir, ich habe mich gegen fast alles abgesichert, was es gibt. Auslandskrankenversicherung, Malaria-Prophylaxe, Gelbfieberimpfung, okay, die braucht man, sonst kommt man da nicht rein, ins Land, Typhus, Cholera, Schluckimpfung, Hepatitis, keine Ahnung, A, B, C, nein, ich glaube A. Und ich habe mich sogar gegen Tollwut impfen lassen. Zweimal, dreimal bekommst du diese Spritze. Und ich sage dir, Tollwut, wenn du dich damit infizierst und sie ausbricht, dann stirbst du 100% daran. Bei Tollwut ist das wirklich so. Hatte ich vergessen. Mein Hausarzt klärte mich also auf. Und er sagte mir, wissen Sie was, Herr Stöber, wenn Sie so ein Tier anfällt oder so eine Fledermaus beißt, dann müssen Sie ausgeflogen werden. Ich sage, wieso, ich bin doch geimpft. Nein, sagte er, innerhalb von wenigen Stunden, maximal 72 Stunden zurück nach Deutschland, dann kriegen Sie noch mal eine extra Behandlung in Deutschland. Ich dachte, hä? Und ich habe gesagt, was soll das denn? Ich habe doch die Impfung. Und da habe ich gesagt zu Rosi, ich bleibe lieber hier. Es wird so gefährlich. Hört sich alles schrecklich an, nach Afrika zu gehen. Und ich habe Angst bekommen. Naja, wir machten uns auf den Weg, betend, vertrauend auf Gott. Man weiß ja nie, ne? Vertrauend ist ein bisschen auf die Impfung, auf die Malaria-Prophylaxe, bewaffnet mit Messern, bewaffnet mit einer Pistole. Man weiß ja nie. Und wir hatten schon Angst bei der Einreise. Nein, eigentlich hatte ich Furcht und Respekt vor den Behörden. Und wir haben auch viele Sachen mitgenommen. Die haben wir dann den Leuten dort vor Ort gegeben. Und wir dachten, es gibt dort Tiger, Löwen, Schlangen, Spinnen, giftige Spinnen gibt es auf jeden Fall. Malaria gibt es auch und. Aber das haben wir alles nie gesehen. Nicht wirklich. Es gibt es dort nur in den großen Serengeti-Parks, so wie die Dinger heißen. Serengeti-Parks, also Nationalparks. Und wenn, dann haben wir nur tote Tiere gesehen. Tote Tiere, die wir gegessen haben. Und ich sage euch, jetzt nichts gegen die Afrikaner hier in unserer Mitte, aber die Afrikaner essen wirklich alles, was sich bewegt, sagt man. Es gibt ein Motto, was sich bewegt, kann auch gegessen werden. Und das haben wir dann in der Straße gesehen. Da lagen tote Tiere und ich weiß manchmal, ich habe gefragt, was sind das für tote Tiere? Keine Ahnung, sagte er, ess das einfach, haben wir gegessen, okay. Stattdessen haben wir eine ganz andere reale Gefahr erlebt in dieser Zeit. Etwas ganz Schlimmes für mich persönlich, ich weiß nicht, ob Rosi es ausgegangen ist, aber es gibt dort Kamikaze-Busfahrer und das will ich nie vergessen. Die fahren so schlimm, dass du nur dein Leben fürchten musst. Ich habe in diesen 6 Stunden nie so viel gebetet, nie so intensiv gebetet. Ich habe gesagt, okay Jesus, wenn es sein soll, dann bin ich bereit, heute zu dir zu kommen. Und ich glaube, 15 Mal ist dieser Busfahrer überholt und immer, wenn von vorne, ich habe es schon mal erzählt, ein LKW kam, ein anderer Bus, immer dann ist er ausgeschert und der Bus war nur 50, keine Ahnung, 60, 70 Meter vor uns und dann ist er wieder eingeschert. Und das war schrecklich. Und ich wäre am liebsten nach vorne gegangen zum Busfahrer. Hätte ihm 100 Euro in die Hand gedrückt, hätte gesagt, Freundchen, geh weg vom Platz, lass mich jetzt fahren, du kannst ja neben mir sitzen und mir den Weg zeigen, aber lass mich bitte fahren. Ich habe es natürlich nicht gemacht, aber ich habe so überlegt, es ist sicherer, durch den Dschungel zu Fuß zu marschieren, als mit so einem Busfahrer zu fahren. Und ich will nur sagen, unsere Angst hat uns im Griff. Oder auch nicht eigentlich, davor vielleicht. Aber wir haben auf dieser Reise sehr viel Segen und Bewahrung erlebt. Und wir haben Gottes Gegenwart mehr erlebt als hier in Deutschland in dem Moment. Und ich sage dir, das stärkt unheimlich deinen Glauben. Du wächst im Glauben, weil die Angst geht und du merkst, dass Gott dich trägt. Und ich weiß auch, ihr habt viel für uns gebetet, dafür danke ich euch nochmal. Und wir haben die Busfahrt überlebt, sonst wären wir heute nicht hier. Und wir haben die Gebete wirklich gespürt. Und das mit den Messern und der Pistole stimmt natürlich nicht. Absolut nicht, ne? Wir haben ein zweischneidiges Schwert dabei gehabt in Form eines Buches oder Form eines Zweierbücher und als App auf unserem Smartphone. Aber keine ballistischen Waffen oder Messer, die hatten wir nicht dabei. Ich will nur sagen, Angst ist oft unbegründet. Manchmal sogar die Gefahr. Umso wichtiger ist es, dass du Jesus vertraust, dass du Gott vertraust, ihn kennenlernst, sein Wort kennenlernst und danach lebst. Aber wir müssen das lernen und umsetzen. Und die Frage ist ja, wie lernt man das denn? Hast du Frieden über eine bestimmte Sache? Dann ist es gut. Wenn du nicht Frieden darüber hast, dann prüfe es, hinterfrage es. Gott möchte dich durch seinen Heiligen Geist, durch sein Wort und durch einen inneren Frieden leiten. Und er ist so gut. Jesus ist einfach gut. Er ist absolut gut zu uns. Und die Frage ist einfach, vertrauen wir Gott wirklich von Herzen? Oder vertrauen wir wirklich meistens diesen ganzen anderen Dingen um uns herum? Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen. Ich möchte dich ermutigen, ganz neu auf Gott zu vertrauen, dass Gott deinen Glauben neu stärkt. Und erwarte Dinge von ihm. Er möchte, dass du damit rechnest, dass er alles in deinem Leben tun kann und möchte. Gerade auch jetzt, wenn du vielleicht in einer aktuellen, sehr schwierigen Situation bist. Und weißt du, wir sollen ehrlich sein, wir dürfen ehrlich sein. Du kannst das, was in deinem Herzen ist, Jesus sagen. Du sollst es ihm sagen. Das, was dein Herz schwer macht, sollst du ihm sagen. Und wo du neuen Glauben brauchst und du sagst, Herr, ich kann einfach nicht mehr, ich bin am Ende, da kannst du ihm das bringen. Oder wo du überhaupt Vertrauen, neue Frische und Kraft benötigst. Meine Frage an dich und mich heute Morgen ist jetzt, wie wird mein Glaube stark? Wie wird mein Glaube stark? Nun ja, durch Herausforderungen, durch Schwierigkeiten, da komme ich nachher noch zu. Durch Busfahrten in Kamerun auf jeden Fall wird dein Glaube gestärkt. Wenn du es überlebt hast, kannst du sagen, hey, Gott hat uns getragen. Ich war total durchgeschwitzt, war eh so heiß. Aber ich wusste, Jesus war bei uns. Und ich hatte echt Frieden, dass wir das überleben, obwohl das schrecklich war, vom Verstand her. Im Lukas 17, Vers 5 lesen wir, da kommen die Jünger Jesus zu, Jesus, und sie fragen ihn dort. Sie sagen, Jesus, sie sagen, Herr, stärke unseren Glauben. Sie sagen, Herr, mach unseren Glauben stärker, mach unseren Glauben stark, wir brauchen mehr Glauben. Und die Bibel ist so authentisch. Ich finde, die Bibel ist so cool. Wir lesen in einem anderen Zusammenhang in dieser Stelle, und zwar steht das in Matthäus 17, Vers 20 und 21. Jesus heilt einen Jungen, der von einem bösen Geist, der einen bösen Geist hat. Er befreit ihn. Und anschließend kommen die Jünger zu Jesus und sagen, Herr, wieso konnten wir das nicht tun? Warum konnten wir diesen Jungen nicht helfen? Und Jesus sagt, weil euer Glaube so gering ist. Weil euer Glaube so klein ist, sagt Jesus. Und dann sagt er, ich versichere euch, wenn euer Glaube nur so groß wäre wie ein Senfkorn. Ich habe hier mal Senfkörner mitgebracht heute. Also die Frauen unter euch und die Leute, die Männer, die kochen, die kennen das, ne? Ganze Senfkörner. Ich kenne sowas nicht, weil ich nie koche. Deswegen habe ich die gekauft und euch mitgebracht. Wenn ihr wollt, könnt ihr die nach der Predigt euch mal anschauen. Von mir aus auch welche rausnehmen oder, ihr wisst wegen Corona, aber wenigstens anschauen könnt ihr sie. Und Jesus sagt, wenn euer Glaube so groß wäre wie ein Senfkorn, und das ist ja wirklich ein kleines Körnchen, ne? Dann sagt er, dann könntet ihr zu diesem Berg sprechen und er würde sich wegsetzen, hinwegbewegen. Oder im Lukas 17 heißt es dann, Jesus sagt, dann würdest du zu diesem Maulbeerbaum sprechen und er würde sich mitsamt seinen Wurzeln rausreißen und ins Meer verpflanzen. Und ich habe mal nachgeschaut, Maulbeerbäume haben ganz starke Wurzeln. Wenn man so ein Ding pflanzt, muss man Abstand halten zu anderen Gebäuden, mindestens 8 Meter oder so. Und Jesus sagt, wenn euer Glaube nur so groß wäre wie ein Senfkorn, und das ist ja wirklich mini, ne, dieses Senfkorn, das ist ja nichts eigentlich. Und was haben die Jünger gedacht? Sie haben vielleicht gedacht, Was, Jesus? Unser Glaube ist nicht mal so groß wie ein Senfkorn? Das kann doch nicht sein. Und Jesus sagt, ja, in der Tat, euer Glaube ist vielleicht ganz, ganz klein und nicht mal so groß wie ein Senfkorn. Aber was Jesus sagen will, er sagt, du brauchst keinen großen Glauben, sondern du brauchst eigentlich nur einen Glauben, vielleicht ein bisschen kleiner als ein Senfkorn. Aber wenn du einen Senfkorn-Glauben hast, kannst du ganze Berge versetzen. Aber Jesus sagt, du brauchst eigentlich keinen großen Glauben, sondern du brauchst einfach nur Vertrauen in Gott. Du musst Gott eigentlich nur vertrauen. Und es reicht diese klitzekleine Größe eines Senfkorns. Man könnte meinen, Jesus nimmt die Jünger auf den Arm, aber er macht ihnen und uns heute etwas deutlich. Und ich habe überlegt, die Jünger waren ja Tag und Nacht mit Jesus zusammen. Und sie haben Dinge erlebt, krasse Dinge, von denen wir heute nur lesen und die wir vielleicht nur gehört haben. Und trotzdem kommen sie an ihre Grenze und sagen, Herr, stärke unseren Glauben. Und wenn sie diese Frage haben, dann dürfen wir das doch erst recht, oder nicht? Aber die Frage ist, wie stärkt Gott unseren Glauben? Du sagst heute Morgen, Andreas, ich möchte gerne mehr glauben. Ich möchte mehr Dinge im Glauben erleben. Ich will einen starken Glauben haben. Aber wie soll das gehen? Wie wird mein Glaube stark? Mein Glaube ist so schwach. Und die Frage ist, gibt es Seminare? Gibt es vielleicht einen Online-Kurs, ein Zoom-Meeting? Gibt es eine Therapie? Gibt es Glaubenstabletten? Gibt es Tabletten, die dich stark machen, so wie Nahrungsergänzungsmittel? Oder, naja, du kannst auf jeden Fall eine Busfahrt buchen, ne? Also nicht in Deutschland, sondern da, von dem, was ich gesprochen habe. Und die Jünger haben vielleicht gedacht, Jesus, du wirst für uns beten. Und er wird uns die Hände vielleicht auflegen. Und er lässt es blitzen und donnern. Und dann ist unser Glaube richtig groß und stark. Weil sie wollten einen großen Glauben haben. Sie wollten einen starken Glauben haben. Sie wollten so sein wie ihr Herr. Und das wollen wir manchmal auch, oder nicht? Vielleicht kennst du das. Manchmal verläuft das Leben wie eine Achterbahn. Gerade noch ist der Weg richtig hell, breit und herrlich. Du erlebst Gott, die Sonne scheint. Du spürst ihn. Und im nächsten Moment wird es richtig dunkel. Es wird finster. Du fährst in so einen tiefen Wald hinein. Es wird so dunkel, dass du den Weg nicht mehr erkennst. Und auf einmal macht der Weg eine scharfe Kurve. Ganz scharf nach links. Und im anderen Moment, nächsten Moment geht es runter, tief runter in ein tiefes Tal. Und es wird kalt. Es fängt an zu regnen. Es wird richtig regnerisch und kalt und stürmisch. Und es kommt ein eisiger Wind auf. Und zu diesem eisigen Wind fängt es an zu schneien. Und dieser Schnee, der beißt dir förmlich ins Gesicht. Und du fühlst alles nur noch schwierig in deinem Leben. Und du sagst, mein Glaube, wo ist mein Glaube eigentlich? Ich habe gar keinen Glauben. Und stattdessen, dass es uns gut geht, stattdessen empfinden wir in dem Moment Kraftlosigkeit. Statt Mut klopft Entmutigung an unsere Herzenstür. Kennst du das? Ich kenne das. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Und Jesus, er sagt zu seinen Jüngern, hey Freunde, er sagt heute Morgen auch zu dir, zu uns durch das Wort Gottes. Er sagt, hey, nehmt doch euren Mini-Glauben und wenn es nur kleiner ist als ein Senfkorn oder wenn es meinetwegen so groß ist wie ein Senfkorn, nimm diesen Mini-Glauben und investiert ihn in mir neu. Vertrau mir neu. Stell dich neu auf mein Wort. Vertrau, dass mir und meinem Vater und dem Heiligen Geist alles möglich ist. Jesus sagt, nimm doch deinen Mini-Glauben, wenn du auch nur ganz wenig hast. Und dann kommt jemand dazu. Weißt du, wer es ist? Weißt du, wer dann ins Spiel kommt? Natürlich Gott. Gott kommt dann dazu. Das heißt, du brauchst nicht viel tun. Du kannst auch gar nicht viel tun. Ich auch nicht. Aber Gott kommt dazu. Und wenn es dir einfach erscheint, kannst du auch Jesus sagen oder der Heilige Geist. Wir lesen in der Bibel in einigen Stellen was ganz Starkes. Das ist mir neu bewusst geworden, die Tage. Die Bibelstellen, kannst du mal nächste Folie machen vielleicht? Die Bibelstellen habe ich nicht auf den Zettel aufgeschrieben für euch, aber sie sind hinter uns angeschlagen. Und zwar, vielleicht kommt es gleich, und zwar im 1. Johannes 4,4, da heißt es, da sagt Johannes, ihr aber gehört zu Gott, meine Kinder, ihr habt euren Kampf gegen diese falschen Propheten bereits gewonnen, weil der Geist, der in euch lebt, größer ist als der Geist, der die Welt regiert. Johannes sagt hier, weil der Geist, der in euch lebt, ist größer als der Geist in der Welt. Und keine Ahnung, warum es... Okay, jetzt geht's. Oder Jesus, was sagt er im Johannes 14, Vers 16? Das war vor seiner Kreuzigung, vor seiner Auferstehung, vor der Himmelfahrt. Das war noch vor Pfingsten. Ne? Was sagt er hier im Vers 16? Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Ratgeber geben. Das ist der Heilige Geist, der euch nie verlassen wird. Es ist der Heilige Geist, sagt er dann hier, der euch in alle Wahrheit führt. Die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sucht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn. Und jetzt kommt es, weil er in euch bleibt und später in euch sein wird. Krass, oder? Da sagt Jesus das, was später passiert. Er sagt, weil er in euch bleibt und später in euch sein wird. Und das erleben die Jünger an Pfingsten. Das kannst du in Apostelgeschichte 2 nachlesen. Da werden sie mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und jeder Christ, jeder wiedergeborene Christ, der zu Gott, zu Jesus, durch Jesus zu Gott kommt, wird mit dem Heiligen Geist versiegelt. Das heißt, der Heilige Geist wohnt in dir. Er wohnt in dir, du bist versiegelt worden. Im 1. Korinther 3, 16, da heißt es, erkennt ihr denn nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Und ein Vers, der mich früher oft sehr angesprochen hat, habe ich hier nicht aufgeführt. Im Epheser 4, 30 heißt es, tut nichts, was den Heiligen Geist traurig macht. Ich bitte dich, ja, das muss ich mir auch jeden Tag neu sagen, tue nichts, was den Heiligen Geist betrübt, weil dann zieht er sich zurück, dann wird er gedämpft, dann hast du weniger Kraft. Betrübe nicht den Heiligen Geist, tue nichts, was ihn traurig macht. Und wie oft ist es so, es sind so viele Dinge im Alltag, die ihn traurig machen können, die ich vielleicht tue, die du vielleicht tust, die wir immer wieder tun. Deshalb komm zu Jesus und sag, Jesus, tut mir leid, vergib mir und lass dich reinigen und lass dich neu auf Gott ein. Es heißt hier in Epheser 4, Vers 30, tut nichts, was dem Heiligen Geist traurig macht. Als Gott ihn euch schenkte, hat er euch sein Siegel aufgedrückt. Er ist doch euer Bürger dafür, dass der Tag der Erlösung kommt. Denn der, der in dir wohnt, dem ist alles möglich, weil es Gott, der Heilige Geist, ist. Das heißt, er versetzt die Berge in deinem Leben. Er ist es doch, der Menschen berührt dann, wenn wir für Menschen beten. Er ist es, der Menschen heilt. Er weckt Tote auf. Er ist es, der dir über diese riesige Mauer in deinem Leben hilft. Er ist es, der dir jetzt weiterhilft in deiner jetzigen Situation. Aber das geht nur, wenn wir ihm vertrauen. Und wenn es auch nur klitzeklein ist, wenn dieses Vertrauen nur klitzeklein ist, und in deinen Augen wie nichts erscheint, dann sagt Jesus, es reicht, weil ich dabei bin, weil ich dazukomme, weil ich den Rest mache. Gott möchte nicht, oder Gott möchte dich und mich nicht mit Glauben und Vertrauen bedienen, damit wir immer unselbstständiger werden. Nein, er möchte, dass du es selbst erlebst. Gott sagt, du und ich, wir zwei, ja, ich kann übertragen sagen, Senfkorn und der Herr des allmächtigen Universums. Senfkorn und Allmächtiger. Ja, wenn die beiden zusammenkommen, du und er, dann ist Gott durch dich, dann ist Gott alles unmöglich. Aber er macht es. Warum ist das so? Weil er sich das so überlegt hat, weil er es so möchte. Gott konnte souverän handeln. Gott könnte alles machen, wie er es möchte. Aber er hat gesagt, nein, mit dir zusammen möchte ich es tun. Der Herr und du. Du weißt ja, wir sind die Nullen, ne? Ich bin eine Niete. Jeder von uns ist eine Niete, so gesehen. Wie oft versagen wir? Wie oft haben wir versagt, bevor wir zu Jesus gekommen sind? Wie oft versagen wir, wenn wir mit Gott unterwegs sind? Wir sind die, sag ich mal, diese Nullen. Und wie viele Nullen hast du in deinem Leben? Wie oft versagen wir immer wieder? Aber dann kommt der Herr und dann sagt mal jemand, wenn dann der Herr kommt, das ist die Eins. Und wenn du diese Eins vor diesen zigtausenden von Nullen setzt, hast du eine ungeheure Zahl und eine ungeheure Kraft. Ein Vers, der mich die Tage sehr herausgefordert hat, wo ich lange drüber nachgedacht habe. Aber ich sage ihn mal heute Morgen und lasse ihn mal so im Raum stehen. Jesus sagt in Markus 9, 23, das kannst du dir auch aufschreiben, ich habe das nicht auf dem Zettel. Er sagt hier, alles ist möglich für den, der glaubt. Alles ist möglich für den, der glaubt, sagt Jesus. Er sagt, alles ist möglich, wenn du mir nur vertraust, wenn du mir nur glaubst. Alles ist möglich, sagt Jesus. Alles. Und du denkst so, puh, ich kriege ja nicht mal manchmal das und das auf die Reihe. Und Jesus sagt, alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Der Herr und du und der Herr, wenn ich es so sagen darf. Um das mal technisch auszudrücken, jetzt für die Männer, vielleicht die Frauen haben es schon verstanden, aber wir Männer sind ja manchmal schwer vom Begriff, aber für mich als, ist es einfach zu verstehen, ich brauche da manchmal so ein Bild, um das mal technisch auszudrücken. Wir sind dieser kleine Schalter, ein ganz kleiner Schalter in einem Kraftwerk, in einem Atomkraftwerk oder ein Taster. Ich weiß nicht, ob du schon mal Taster gesehen hast, ein Taster. Und dann gibt es einen Impuls. Und weißt du, dieser Impuls ist der Glaube. Der Glaube ist der Auslöser. Und wenn dieser Schalter, dieser Taster gedrückt wird, in dem Moment passiert etwas Mächtiges. In dem Moment wird ein kleiner Stromkreis aktiviert, der steuert eine größere Elektronik, eine Elektroanlage, eine Mechanik an, einen Mechanismus. Und durch diesen Mechanismus fängt an, Strom durch meterarm dicke Kabel zu fließen. Diese armen, dicken, fetten Kabel, ich habe so eine Dinger mal gesehen, treiben dann vielleicht eine Turbine an. Das heißt, ein kleiner, unbedeutender Schalter, ein kleiner Taster, sage ich mal, aktiviert durch den Glauben, setzt etwas viel Mächtigeres und Größeres in Gang. Und dieses viel Mächtigere und Größere ist Gott, um das mal zu im übertragenen Sinne zu beschreiben. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, wie du im Glauben stärker wirst. Du hast es wahrscheinlich schon erraten von dem, was ich erzählt habe. Aber ich sage dir auch, die Antwort wird dir nicht gefallen, wenn ich sie jetzt ganz klar sage. Aber es ist auf jeden Fall eine richtige Antwort. Und du wirst auch nicht Juhu rufen und hochspringen. Aber es ist die Art und Weise, wie Gott dein Glauben stärker macht, wie er dein Vertrauen wachsen lässt. Und die Antwort lautet, du wächst nur im Glauben, nur ich wachse im Glauben, wenn du glauben musst. Wir wachsen nur im Glauben, wenn wir glauben müssen. Das macht deine Glaubensmuskeln stärker. Und wie macht man etwas stark? Wie wird ein Mensch stärker? Richtig, indem man in erster Linie trainiert, indem du Training machst. Ne? Wie willst du deinen Muskel stärken? Indem du ihn trainierst. Du musst ihn trainieren, immer wieder, ihn benutzen. Der Muskel muss immer wieder einen Widerstand überwinden. Beziehungsweise er muss gegen diesen Widerstand ankämpfen, anarbeiten. Dann wird er stärker. Ein Muskel wächst, wenn er ständig Widerstand erlebt. Ein Muskel entwickelt sich nur, wenn er gebraucht wird. Und so ähnlich ist es mit unserem Glauben. Oder was ist ähnlich? Genauso eigentlich. Genauso ist es mit unserem Glauben und unserem Vertrauen in Gott. Benutzt du deine Muskeln nicht, verkümmern sie. Dann wirst du irgendwann bettlägerig. Kannst nicht mehr aus dem Bett aufstehen. Verkümmern deine Glaubensmuskeln, verlierst du dein Vertrauen, dein Glauben, deine Nähe zu Gott. Deswegen möchte Gott unseren Glaubensmuskel trainieren. Er möchte, dass er wächst, dass er beansprucht wird. Denke an die Busfahrt. Du wirst herausgefordert, ich werde herausgefordert. Aber ich sage dir, weil der Heilige Geist in uns wohnt, weil Gott mit uns ist, weil wir eigentlich alles haben, was wir brauchen, ist es völlig egal, in welchem Bereich du herausgefordert wirst. Vielleicht ist es deine Gesundheit zurzeit. Vielleicht bist du schwer krank oder kennst jemanden, der schwer krank ist. Vielleicht kennst du Menschen, die wirklich leiden im Moment. Vielleicht sagst du auf deiner Arbeit, ich habe keine Lust mehr auf diese Arbeit. Es ist alles nur noch schwer, diese ganzen Maßnahmen, es nervt nur noch. Meine Arbeitskollegen sind genervt, ich bin genervt. Vielleicht dein Studium, unsere Jungs zum Beispiel, sie machen noch, also unser Ältester macht gerade Studium, Online-Studium. Er sitzt stundenlang, tagelang vor dem Bildschirm und muss dann so eine Vorlesung verfolgen. Die Kinder in der Schule, Homeschooling, es ist total die Herausforderung. Für die Eltern und auch für die Kinder. Vielleicht auch deinen Partner. Ich weiß nicht, wo du Glauben brauchst im Moment. Vielleicht für deine Kinder. Vielleicht für Menschen in deiner Familie oder vielleicht für Leute hier in der Church. Aber ich sage dir, du wächst nur im Glauben, wenn du glauben musst. Anders gesagt, wenn du herausgefordert wirst und dann wirst du stärker. Und die größte Herausforderung erleben wir doch von denen, die uns am nächsten stehen. Meine größte Herausforderung ist Rosi und ich bin ihre größte Herausforderung. Wir beide haben im Moment am meisten zu tun. Wenn ich dir sagen würde, was wir manchmal erleben in der Woche, heftig, heftig. Weil sie mir sehr nahe steht, weil ich ihr sehr nahe stehe. Mit meinem Kollegen, mit meinen Nachbarn oder keine Ahnung mit wem, mit dir komme ich vielleicht noch klar. Aber mit meiner Frau, wir müssen es manchmal echt zusammenraufen. Und wir lernen einfach, wir lernen dadurch enorm. Selbst wenn du durch starke Schwierigkeiten gehst, weißt du, er ist mit dir, er ist bei dir. Und ich sage dir, sei ehrlich gegenüber Gott. Sage ihm, was in deinem Herzen ist. Hör nicht auf zu beten. Fang an zu beten. Und sag ihm, an welchen Stellen du herausgefordert wirst. Jakobus 1, das haben wir vor einiger Zeit gehört. Jakobus 1, im Vers 2 sagt Jakobus etwas. Ich lese es nochmal, das haben wir vor Monaten schon mal gehört. Da heißt es, liebe Brüder und Schwestern. Das ist immer so heftig für mich, wenn ich das wieder lese. Er sagt hier, betrachtet es als einen besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Und ich denke mal, Jakobus, was willst du mir damit sagen? Ist das ein Scherz? Wie, wenn es richtig hart wird, soll ich mich freuen oder was? Jakobus sagt, ja, weil Gott hat ein besonderes Ziel mit deinem Leben. Er sagt, durch Bewährungsproben wird dein Glaube fest und unerschütterlich, durch Schwierigkeiten, weil er immer wieder getestet wird. Und wenn dieser Test dir auch sehr hart erscheint und immer wieder hart erscheint, dann Gott hat etwas vor mit dir. Wer von euch würde behaupten heute Morgen, dass sein Glaube, sein Vertrauen gerade geprüft wird? Wer von euch würde sagen, was ich gerade angedeutet habe, wer von euch würde sagen, ich sitze gerade neben meiner Glaubensprüfung? Weißt du, ne, die Menschen, die uns sehr nahe stehen, sind wie gesagt die größte Herausforderung. Und die Bibel sagt aber, freue dich, wenn du geprüft wirst. Freue dich, wenn du durch Bedrängnis geht, weil Gott deinen Glauben stärken möchte. Er möchte ihn formen, er möchte ihn entwickeln. Und vielleicht denkst du, Gott, was soll das? So geht es mir oft. Ich sage, Gott, was soll das gerade jetzt? Warum ärgerst du mich jetzt? Und Gott ärgert mich aber gar nicht. Nein, er tut das nicht. Und bevor du schlecht über Gott denkst oder redest, du machst das genauso. Wenn du Kinder hast oder schon große Kinder hast, weißt du, was du tust? Du erziehst deine Kinder. Genauso ist Gott. Er erzieht uns liebevoll. Er formt uns. Unsere Kinder, meine Jungs und mein Mädel oder unsere Kinder, sie wachsen an Herausforderungen. Und wir lassen es bewusst zu, Rosi und ich, wir lassen es bewusst zu, dass sie auch in Schwierigkeiten geraten. Wir lassen es bewusst zu, dass sie an ihren Herausforderungen lernen. Und wir geben ihnen immer mehr Verantwortung, immer mehr Freiheiten, damit sie erwachsen werden. Mittlerweile sind sie erwachsen, aber es war ein Prozess. Ich habe überlegt, wenn ich meinen Kindern, meinen beiden Jungs, noch heute die Schnürsenkel zubinden würde oder ihnen den Reißverschluss von der Hose jeden Morgen zumachen müsste, ja, und ihnen immer noch ihre Fahrräder repariere, jeden dritten Tag, nein, Quatsch, zweimal die Woche, nein, auch nicht, alle drei Wochen vielleicht, dann wären sie nie erwachsen, habe ich überlegt. Dann würden sie mit 45 noch bei mir zu Hause wohnen. Ich wäre weit über 70 und ich müsste ihnen alles hinterher tragen. Sie werden nie eine Frau finden. Eine Frau möchte so einen Mann nicht. Sie werden noch nie heiraten. Was habe ich dann? Ich habe zwei erwachsene Männer bei mir zu Hause, die wie Kinder sind. Die Kinder sind eigentlich. Sie sind Kinder geblieben. Das möchte Gott auch nicht mit uns. Also lasse ich etwas Frustration in ihrem Leben zu, mit dem Wissen, dass es Wachstum in ihnen hervorbringt. Ja? Das heißt, ja. Gott lässt Dinge in meinem und in deinem Leben zu. Er möchte, dass wir geistig wachsen und dass unser Charakter stark wird und ihm ähnlicher wird. Und Gott ist nicht gemein, er ist nicht ungerecht. Aber er möchte unbedingt, dass du geformt wirst und dass du ihm immer ähnlicher wirst. Im Hiob 7, da sagt Hiob im Vers 18, was ist der Mensch, dass du so ein großes Aufheben um ihn machst, sagt Hiob dort, in seiner Not, in seiner Bedrängnis, in seiner Krankheit, in diesem ganzen Schrecklichen, was er erlebt. Er sagt, warum achtest du auf ihn? Und er sagt, Hiob, und du siehst ihn jeden Morgen an und prüfst ihn jeden einzelnen Augenblick des Tages. Wusstest du das? Wusstest du das wirklich? Gott prüft uns. Er sieht uns jeden Augenblick an. Er prüft uns täglich, jeden Augenblick unseres Tages. Aber nicht so mit bösen Augen, so nach dem Motto, mal gucken, wenn ich was finde bei ihm, dann kommt der Blitz. Nein, weil Gott unser Vater ist, weil er möchte uns wie einen Sohn, wie eine Tochter erziehen. Und jeden Tag habe ich die Möglichkeit, im Glauben zu wachsen. Das Problem ist einfach, dass ich es oft nicht mitbekomme. Dass ich oft an den kleinen Dingen des Alltags schon scheitere und dass die großen Dinge, die auf mich zukommen, mich nerven, mich herausfordern, mich an die Grenzen bringen. Vor mir fährt jemand, Er bremst, ich weiß, er biegt gleich ab, ich bremse auch. Dann fährt er weiter, dann biegt er einfach rechts ab, ohne zu blinken, und ich fahre ihn fast hinten drauf. Und ich schreie und sage, was für ein Dummkopf, ey, und ärgere mich über ihn. Und im nächsten Moment sage ich, Jesus, vergib ihm, bitte segne ihn, lass ihn weiterfahren. Weißt du, das sind nur kleine Dinge, das ist nur ein kleiner Test. Aber es gibt ganz andere Tests im Alltag. Und wie oft falle ich durch? Und wie oft habe ich gemerkt, nein, schon wieder versagt. Schon wieder habe ich den Test nicht bestanden. Aber Gott wollte mich einfach stärken. Gott wollte meinen Glauben stärken. Und ich habe gedacht, mich wollte jemand ärgern. Ich dachte, meine Frau wollte mich wieder ärgern. Oder irgendjemand anders wollte mich ärgern. Und wo überhaupt ist Gott? Und warum hilft er mir jetzt nicht? Und Gott sagt, ey Andreas, darum geht's gar nicht. Du hast es nicht verstanden. Und wie oft habe ich schon oft gebetet, Herr, ich möchte dir nachfolgen. Wirklich, von Herzen. Dich lieben, ich möchte großartige Dinge mit dir erleben. Hast du schon mal so ein Gebet gebetet? Es ist sehr gefährlich, sowas zu beten. Weil, ich sage dir, Gott lässt dann Dinge zu. Gott lässt es zu. Und dann lässt es zu und dann beten wir sofort, Herr, bitte nimm mich heraus aus dieser Situation. Ich kann es nicht mehr, ich schaffe es nicht mehr. Herr, was soll diese Sache jetzt? Und es gibt verschiedene Wege, wie Gott unseren Glauben prüft, damit er stark wird. Und jetzt zum Schluss, in der Endphase, möchte ich nochmal kurz diesen Punkt aufgreifen. Gott prüft unseren Glauben und stärkt unseren Glauben durch Schwierigkeiten. Durch schwere Umstände manchmal. Durch Druck und durch alles, was dich in deinem Leben an den Limit bringt oder ans Limit bringt. Und im 1. Petrus sagt Petrus, im 1. Petrus 1, er sagt hier wieder so etwas, wie Jakobus sagt, Vers 6, freut euch deshalb von Herzen. Das muss ich echt noch lernen, dass ich mich freue. Vor euch liegt eine große Freude, auch weil ihr, auch wenn ihr für eine Weile viel erdulden müsst. Petrus hat das damals an die Gemeinde oder die Gemeinde in Kleinasien geschrieben. Sie lebten oder sie sind verfolgt worden. Sie sind um Jesu Willen Namen verfolgt worden. Sie sind angegriffen worden. Und er sagt, freut euch deshalb von Herzen. Und dann sagt er im Vers 7, dies dient dazu, euren Glauben zu prüfen, damit sich zeigt, ob er wirklich stark und rein ist. Er wird erprobt, so wie Gold im Feuer geläutert und erprobt wird oder geprüft wird. Und euer Glaube ist Gott sehr viel kostbarer als bloßes Gold. Du musst verstehen, das ist ganz wichtig heute Morgen, du musst verstehen, dass dein Glaube, dein Vertrauen in Gott ist ihm unendlich kostbar. Es ist ihm wichtiger als alles andere, weil das, dieses Vertrauen in ihm wird dich, sage ich mal, wird dir helfen, das Ziel zu erreichen, fest an ihm zu bleiben. Der Glaube in Gott ist ihm unendlich kostbar. So kostbar, dass er es zulassen wird, dass du durch harte Zeiten gehst, die du nicht verstehen wirst, die sich nicht gut anfühlen. Aber dadurch wird dein Glaube gebaut. Und er sagt dann hier im nächsten Vers abschließend, wenn euer Glaube also stark bleibt, nachdem er durch große Schwierigkeiten geprüft wurde, werdet ihr euch für Lob und Herrlichkeit und Ehre einbringen an dem Tag, an dem Jesus Christus der ganzen Welt offenbar wird. Und diesen Vers musst du mal zu Hause lesen. Es ist ein kraftvoller Vers. Aber er erklärt uns, Schwierigkeiten in unserem Leben, wir gehen da durch und diese Schwierigkeiten sind einzig und allein dafür da, damit du im Glauben stark wirst. Und wenn du gerade durch Schwierigkeiten durchgehst, dann sage ich dir heute Morgen, schau mal deinen Nachbarn an, deine Nachbarin, schau, du kannst auch mich anschauen, wir alle gehen durch Schwierigkeiten. Es gibt keine Zufälle im Leben eines Christen. Und alles, was geschieht, geht quasi im Himmel an Gott vorbei. Es wird von Gott gefiltert. Tatsache ist, einem Christen passiert nicht einfach etwas so. Nichts passiert einfach so. Und im Römer 8, 28 heißt es ja, das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, den dient alles, aber auch wirklich alles, was geschieht, zum Guten. Ja, alles, was dir passiert, geschieht dir zum Guten. Das heißt nicht, dass wir dankbar sein sollen für Krankheit, für Angriffen. Nein, aber wir können Gott dankbar sein in der Situation. Wenn du mal Jona anschaust im Alten Testament, Jona, der störrische Prophet, der den Auftrag Gottes erstmal nicht ausüben wollte, der weggelaufen ist, auf ein Schiff geht, dann kommt ein Sturm. Er sagt, es ist wegen mir der Sturm, die Crew läuft, schmeißt ihn ins Wasser, ein Fisch kommt, schluckt ihn. Er ist 3 Tage und 3 Nächte im Bauch dieses Fisches. Ich sage dir, er wusste, was es bedeutet, einen schlechten Tag zu haben. Und dann sitzt er in diesem Fisch drinne. Stell dir mal vor, du wirst von einem Wal verschluckt und bist im Magen dieses Wales drinne. Oder keine Ahnung, was ein Fisch das war, sagt die Bibel nicht. Also, du weißt doch, du wirst da nie wieder rauskommen. Es ist stockfinster, es stinkt dort, es ist schrecklich, du kannst nicht atmen. Du wirst langsam verdaut. Und er sitzt dort. Und in dem Moment heißt es dann im Jona 2, Vers 8, sagt er hier, als ich keine Hoffnung mehr hatte, dachte ich an den Herrn. Hammer, oder? Gott musste Jona erst an diesen Ort bringen, in diesen Magen von diesem Fisch, dass er wieder an Gott dachte. Ich denke manchmal, was muss Gott alles zulassen in seinem Leben, dass wir wieder anfangen, uns zu Gott zu wenden? Was lässt Gott zu in dem Leben von Menschen, damit sie wieder aufwachen? Heftig, oder? Aber Gott ist gut, ey. Er hat ihn dann benutzt. Der Fisch hat ihn ausgespuckt und dann ist er losgelaufen, hat den Auftrag ausgeführt. Er ist nach Ninive gegangen und so wie er aussah, kein Wunder, dass die Leute Buße getan haben und erschrocken waren. Gott hat diese Dinge gebraucht, um sein Herz zu verändern. Er hat ihn durch diese schlimme, schreckliche, außergewöhnliche Extremsituation dazu gebracht, an die er sonst nie gekommen wäre. Und ich glaube, das ist der letzte Vers auf dem Zettel jetzt. Ne? Jesaja 48, Vers 10, da heißt es, ich habe dich geläutert, sagt Gott hier im Alten Testament. Ich habe dich geläutert, nicht so wie Silber geläutert wird, sondern im Glutofen des Leidens. Nochmal, ich habe dich geläutert, nicht so wie Silber geläutert wird, sondern im Glutofen des Leidens. Kennst du diesen Glutofen des Leidens? Ich weiß nicht, ob du den schon kennst. Ich weiß nicht, ob ich ihn schon erlebt habe. Aber das ist der Moment, wo die Hütte brennt. Das ist der Moment, wo Dinge passieren, die nicht passieren hätten dürfen in unserem Leben. Das ist der Moment, wo unser Leben praktisch im Feuer steht und du nicht weißt, wo unten oder wo oben ist. Das ist der Ort, dieser Glutofen, ja, wo der Schmied, wo er das Silber und das Gold läutert. Silber und Gold werden so lange erhitzt, so hart erhitzt, bis alle Unreinheiten beseitigt sind. Und weißt du was? In dem Moment, wo die Unreinheiten aus dem Silber heraus sind, aus dem Gold heraus sind, weißt du, wie der Schmied das erkennt? Indem er sein Gesicht in dem Silber sieht, indem sich sein Gesicht widerspiegelt in dem Silber. In dem Moment ist das Silber geläutert und von allen Unreinheiten befreit. In dem Moment weiß der Goldschmied, Silberschmied, jetzt ist es in Ordnung. Und das ist Gottes Ziel auch für dein und mein Leben. Er will in deinem Leben sichtbar sein. Du sollst ein Spiegelbild dessen sein, was Jesus ist, was er getan hat. Und deswegen macht Gott so viele Dinge mit uns. Und Jakobus sagt, wie gesagt, betrachtet es als einen besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Und er sagt, freue dich, entspanne dich, du darfst in Gott dich entspannen. Du darfst wissen, er ist immer bei dir. Und egal, was passiert, er trägt dich da durch. Und du brauchst nur diesen kleinen, klitzekleinen Glauben. Vielleicht sogar nicht mal so groß wie ein Senfkorn. Aber Jesus sagt, wenn du diesen Senfkorn-Glauben hast, und wir sollen dankbar sein, wir sollen Gott dankbar sein. Nicht für die Probleme, aber wir sollen dankbar sein in den Problemen. Erkenne, dass Gott dabei ist, deinen Glauben zu bauen und freue dich darüber. Du wirst erleben, wie Gott treu ist. Du wirst erleben, wie Gott dein ganzes Leben lang weiterhin zu dir treu sein wird und wie sich dein Vertrauen ausbezahlen wird und es dich stärken wird für die Zukunft. Amen. Hey, wenn du heute Morgen verstanden hast, dass du Gott brauchst oder dass du Jesus brauchst, wenn du verstanden hast, ich brauche Jesus, ich bin verloren, ich möchte einfach noch ein einfaches Gebet sprechen. Wenn du möchtest, kannst du das laut mitbeten. Und durch dieses Gebet kannst du einfach zu Jesus, durch Jesus oder ja, mit Jesus zu Gott kommen, gerettet werden. Vielleicht, wenn ihr wollt, könnt ihr alle mitbeten. Und das Gebet lautet so, Herr Jesus Christus, komm in mein Leben, vergib mir all meine Schuld. Reinige mich, nimm jede Schuld zwischen dir und mir und nimm auch jede Schuld gegenüber anderen Menschen. Mach mein Herz neu. Ich brauche dich als meinen Retter. Ich will dich als meinen Herrn und Gott annehmen und dir vertrauen. Ich will mein Leben und einfach alles im Vertrauen zu dir leben. Deshalb nimm mein Leben jetzt. Ich will dir ganz gehören. Deshalb empfange ich jetzt neues und ewiges Leben von dir. Amen. Amen.